um bei hier Fanta 4 zu bleiben. Genau. Ich sitze bei Thomas D. auf dem Mars in der Eifel, in seinem alten, auf seinem alten Hof, veranstalte da irgendwie ein Camp, wo ich andere Songwriter einlade und sage, ey, wir schreiben jetzt hier zusammen ein bisschen Schlager, ein bisschen kölsche Musik, ein bisschen Partyschlager, was auch immer. Und dann zünden wir uns da 1, 2, 3 Salitos rein und haben irgendwie eine geile Zeit.
Ich dachte, machen Tüten dabei an.
Nee, das machen wir nicht. Der Kelch ist an mir vorbeigegangen, zum Glück.
An mir auch.
Genau, und schreiben dann einfach Songs. Und dann bin ich quasi, wir nennen das immer so ein bisschen läppisch dahergesagt, den Autoverkäufer. Und gehe dann rum und überlege, ey, oh, jetzt haben wir den Song, zu wem könnte der denn passen? Und dann gehe ich zur Band und sage, hier,
okay, hör mal rein, wäre das was für
euch? Also das heißt, ihr setzt euch wirklich, das ist so, ja? Ihr fahrt dann zu Thomas D. und wer sitzt dann da noch so?
Herzlich willkommen bei Kölsch, Klüngel und Kamelle, dem Kölner Podcast von und mit Alexander und Daniel über ihre Geschichten aus der schönen Domstadt am Rhein.
Schönen guten Buongiorno hier heute wieder am Decksteiner Weiher bei eben noch strömenden Regen und jetzt wunderbarem trockenem Frühlingswetter. Und wie immer haben wir, nicht wie immer, aber Gott sei Dank haben wir wieder ein bzw. zwei Gäste. Einmal die kleine Suki, oder nicht klein, sondern die süße Suki, und den Rest stellt wie immer der Vorsteller des Herrn.
Was ist das für eine Formulierung? Das hat sich jetzt eingeschlichen, ne? Der Vorsteller. Naja, ich sage erstmal auch guten Morgen oder was auch immer für eine Tageszeit ihr gerade habt, wenn ihr uns hört. Wir sind wieder aktiv für uns und machen einen Gang um den Decksteiner Weiher. Aber wir sind auch aktiv für euch und nehmen wieder einen Podcast auf. Und das hat der Alex gerade schon gesagt, mal wieder. Und ist auch gut so, nicht alleine, sondern wieder mit einem kölschen Promi, den wir euch ein bisschen näher bringen wollen. Und bevor ich ihn aber vorstelle, habe ich noch eine kleine Frage an den Alex, der mich immer so rausschmiert mit dem Vorsteller. Alex, was hat eigentlich Bushido, Sido, Ecofresh und Roy Black gemeinsam?
Boah, wollten alle was anderes machen? Bushido wollte lieber Schlager singen und Roy Black wollte lieber Rock singen?
Nee, sie alle sind im Grunde genommen unter einem Namen bekannt, der gar nicht ihr richtiger, wahrer Name ist. Und genau so ist unser heutiger Gast auch. Den kennen die wenigsten unter seinem wahren Namen, was auch gut ist. Ich finde, wenn man so in der Öffentlichkeit steht, ist es auch durchaus sinnvoll, vielleicht unter einem Künstlernamen zu agieren. Das tut der junge Mann, der heute mit seinem Hund am Start ist, hat der Alex gerade schon gesagt, auch. Denn ihr kennt ihn unter dem Namen Motoris.
Morgen.
Lieber Morgen.
Morgen. Schön, dass ich mit euch spazieren darf.
Sehr schön,
dass, dass wir hier tolle Dinge miteinander verbinden können. Und der Hund ein bisschen Auslauf kriegt.
Genau, wie du sagst, es ist die erste Runde, die wir tatsächlich aufnehmen mit dem Hund gemeinsam. Meine Frau hat ja schon oft gesagt, warum ich eigentlich unseren Hund nicht mitnehme und auch mal mit dem gehen würde. Es würde ja hier wunderbar klappen, aber heute haben wir das erste Mal einen Hund dabei, oder Alex?
Du hattest doch den Hund mal dabei, oder nicht?
Aber nicht mit beim Podcast auf.
Nee, weil du ständig hinter dem hergelaufen bist und der irgendwelche Nilgänse gefressen hat.
Ich wollte gerade sagen, also es könnte hier und da zu einer Unterbrechung kommen, wenn ja, gleich die Enten auftauchen vom Deck.
Das ist ja real.
Ja, vielleicht kommen ja die Nilgänse. Da kann Zuki mal ein paar Nilgänse töten, weil die haben nämlich die Enten gestern wieder getötet. Wusstest du, dass die Nilgänse so brutal assi sind, die hier da rumflattern?
Also mein Ganzwissen ist da nicht so ausgeprägt an der Stelle, leider.
Alex hat viel Freizeit, ne?
Und beschäftigt sich. Ich habe das auch nur gelernt, weil ich im Stadtpark war mit den und habe die Kinder begleitet. Und dann war da so eine lustige Frau, die hat das über die Nilgänse erzählt, über den Killerwels im Weiher und halt die bösen Nilgänse. Und gestern stand erste Seite Express, Nilgans hat Entenmutter getötet. Da sieht man, der Express hat, wie immer,
hey, viel los auf der
den
Welt gerade.
Ja. Den Podcast
jetzt
gehört.
Reden wir mal
und
über
jede Woche über die Nilgänse redest, scheint ein öffentliches Interesse da zu sein. Aber lass uns doch unsere Aufmerksamkeit dem Mo widmen. Und was ist da näher liegend, als allererstes Mal zu fragen, lieber Mo, Moritz ja im Üblichen, oder gebürtiger Moritz, sagen wir mal so. Wie ist es denn zu Motoris gekommen?
Ach, es war damals, also Mo ist natürlich die Abkürzung von Moritz. Und Torres war damals, ich bin immer in Spanien gewesen als Kind. Und mein Stiefvater hat spanische Wurzeln. Und ich war damals so ein langer Schlags, so ein dünner, langer Schlags.
Wie damals?
Ja, ja, heute bin ich nur ein Schlags, aber nicht mehr so dünn. und genau, da haben sie mich quasi Torre genannt. Und Torre heißt auf Spanisch Turm, weil ich eben so dünn und schlagsig war. Und Torres sind ja dann quasi die Türme. Und das passt ja auch relativ gut auf zwei solche Türme, die hier irgendwo in der Umgebung stehen sollen, habe ich mir sagen lassen. Und so ist es dann irgendwie das eine zum anderen gekommen. Und ja, so entstand Mo Torres, genau.
Geil,
Mo,
ne?
Mo Kathedral.
Ja, Köln. Genau.
Das klingt schon so cool, dass man gar nicht drauf kommen kann. Also was heißt nicht drauf kommen kann, aber es klingt so wie gemalt irgendwie. Mo und dann Torres.
Ja, ist ein bisschen kompliziert, ehrlich gesagt. Also wenn ich mir so Namen so wie Bushido oder Sido oder sowas, das ist ja viel einfacher so in ganz, ganz vielen Bereichen. Ich habe Mo-Torres, so. Und dann bei jedem zweiten Interviewbericht oder so muss ich die Leute darauf hinweisen, dass sie den Bindestrich doch bitte mit reinnehmen sollen und so weiter und so fort. Oh, und dann gibt es diverse Aussprachen davon und so. Ne? Das ist nicht so ein selbsterklärender Name wie Bushido. Ja, wie man es spricht und kannst du geil schreiben, kannst du als Marke geil ballern irgendwie, als ja. Logo oder Sido oder was auch immer. Und da habe ich mir auf jeden Fall ein Ei gelegt. Aber gut, so weit habe ich damals nicht gedacht. Ich meine, das ist jetzt auch 18 Jahre her. Ne? Von daher da habe ich noch nicht an Marke oder sowas gedacht.
18 Jahre?
Ja.
Als du dann begonnen hast, Musik professionell zu machen. Aber es gab ja auch schon eine musikalische Zeit vor den 18 Jahren.
Nö, andersrum. Also ich würde schon sagen, vor 18 Jahren hat er mit professionellen Musik mal eigentlich gar nichts zu tun gehabt. War schon ein cooles Studio. So, der Halbbruder von meinem Halbbruder hatte bei sich im Kinderzimmer sich so ein Ding eingerichtet und die Quali war auf jeden Fall schon schwer in Ordnung, würde ich schon sagen. Aber ich habe natürlich erstmal, naja, ich würde schon so sagen, meine 7-8 Jahre unterm Radar Musik gemacht. Also das war natürlich Rap. Es hat dann auf den entsprechenden Plattformen dann irgendwann auch immer mehr stattgefunden, sowas wie hiphop.de oder so. Aber sage ich mal so, dass man mich jetzt auf dem Schirm hat. Mein allererstes Solo-Konzert habe ich 2015 gespielt. Das muss ich mal ziehen. Da habe ich 7 Jahre Mucke gemacht. Und da kamen 130 Leute, 70, 80 davon Freunde, Verwandte, die ich teilweise bestechen musste, dass sie kommen. Also, ja, ab da ging es dann erst so ein bisschen los. Ja, okay.
Ach so.
Ab da ging es dann erst so richtig los. Also ich würde schon sagen, so professionell, wenn du sagst, ja, man hat vielleicht auch die Strukturen dahinter, ne? Obwohl ich schon immer sehr, sehr independent unterwegs war und das immer mit einem Mini-Team gemacht habe, kann man schon so sagen, ab 2015, 2016, ne? Klar. 2016 kam dann Liebe deine Stadt, da war dann hier in Köln nochmal ein ganz anderer Schnack auf einmal los. Aber davor war es so ein bisschen.
Aber dein erstes Album war 2011 oder sowas. 2011, 2012?
Ach du, ich habe Mixtapes gemacht. Ich habe das erste richtige Album, wenn du es so sagen willst. So auch mit, ich habe eine eigene CD von mir in der Hand, war 2012.
12, okay.
Genau, das habe ich selber vertrieben. Ne? Da habe ich die T-Shirts, die da irgendwie beilagen, bei meinen Eltern im Wohnzimmer irgendwie selber zusammengepackt mit der CD und die verschickt. Und wahrscheinlich am Ende, ich weiß es nicht mehr, 150, 200 CDs verkauft. Ne? Das war die Zeit damals.
Ich habe vorgestern drüber nachgedacht, wann ich beim ersten Konzert von dir war. Ne? Mhm. Das krieg ich nicht mehr richtig hin. Also,
war ein guter Abend also scheinbar. Ja,
ja. Nee, also wann das jetzt irgendwie 2016, 2015, 16, 17, ja, irgendwie aber sowas.
Zum Beispiel meine Mutter, die sagt ja immer, Junge, mit wem gehst du denn da immer? Wer ist das denn? Mit wem bist du da immer unterwegs? Wie würdest du dich jetzt jemand vorstellen, gibt natürlich nicht viele, aber die dich noch nie gehört haben oder noch nie gesehen haben. Wie würdest du dich beschreiben, was du tust?
Als Künstler meinst du jetzt, ja? Weil bei deiner Mutter würde ich mich natürlich mit meinem bürgerlichen Namen vorstellen.
Hallo?
Und fragen, ob ich noch einen Kaffee haben darf oder sowas. Aber, wie würde ich mich vorstellen? Ich bin Mo, ich mache ein bisschen Musik. Eher so Deutsch-Pop-Musik mit noch Elementen aus dem Rap, die ich irgendwie mit rübergenommen habe, weil ich daherkomme. Und hab Spaß an meiner Mucke und das läuft glücklicherweise irgendwie relativ okay. Ich glaube, so würde ich mich vorstellen.
Relativ okay.
Ja,
das wird man, also du bist, sagen wir mal so, wir denken uns jetzt zurück in dein Kinderzimmer und wie kommt man darauf, dann Rap zu machen? Also ich zum Beispiel hatte meine allererste Rap-Erfahrung, ich bin ja ein bisschen älter als ihr, als du und als Daniel auch. Und meine erste Erfahrung war, mein Bruder hatte eine Kassette mit dem Lied Weihnachtsfest von den Fantastischen Vier. So, das ist, glaube ich, viel länger her. Das war so meine erste Erfahrung mit Rap. Mhm. Und Weihnachtsfest, was war ja schon, das stand auf dem Index und so, ne? Jetzt gebe ich deiner Mutter den Rest für frohes Fest und so, ne? Das war meine erste Erfahrung.
Wie gefährlich. Ui, ui. Gefährliche Zeile. Ja.
So, das war, wie ist das bei dir entstanden?
Ich habe auch Rap gehört, ganz normal. Und ich bin dann halt vom Rap hören zum Rap selber machen gekommen. Das fing an mit einer CD, die ich mit in Berlin hatte, als ich meine Halbschwester besucht habe. Die hatten nicht so viel Platz in ihrer Wohnung, also habe ich in so einer Abstellkammer gepennt. Und da war nichts außer eine Matratze und ein CD-Player. Und ich hatte dann die Eminem Show, Album von Eminem, witzigerweise, wow. Und habe die ganze Zeit quasi, während ich da war, auch zum Einpennen und während ich dann so Zeit für mich hatte und in meinem Zimmer in einer Abführung war, habe ich dieses Album rauf und runter gehört und war einfach unfassbar fasziniert von Sprache, von den Reimpattern, die er benutzt hat, von der Technik, die dahinter steckt, von dieser Schnelligkeit, in der er auch gerappt hat teilweise und trotzdem diese klare Verständlichkeit. Das fand ich total faszinierend. Und dann bin ich von da zu, ehrlicherweise Bushido gekommen. Und weil Deutsch meine Muttersprache, ne, habe ich natürlich viel, viel mehr Verständnis und muss mich viel weniger konzentrieren beim Musik hören. Und das hat mich so gepackt, dass ich irgendwann dann gedacht habe, 2008, dass meine damalige Freundin noch zum Geburtstag mal so ein tolles Lied vertragen kann. Ich erinnere mich an nichts mehr. Also wirklich nur eine Zeile, wo ich irgendwie sage, wir sind so süß, dass uns sogar die Bienen lieben. Und da, ja, da kommt ja alles wieder hoch. Ne? Also da weiß ich, was ihr gefrühstückt habt. Wir werden es gleich hier auf dem Boden sehen. Das ist wirklich, ja, Wahnsinn. Aber damals war es cool und danach war ich irgendwie der festen Überzeugung, Musik, das ist doch mein Ding.
Das ist dein Ding.
Ja, und jetzt stehen wir hier 18 Jahre später und ich bin irgendwie dran geblieben und gab damals eigentlich wenige Argumente, die dafür sprachen, ehrlich gesagt, weil geil war es nicht, was ich da gemacht habe. Also paar Schandtaten meiner Anfänge kann man sich auch noch, glaube ich, bei YouTube reinziehen. Ich würde schon sagen, dass ich gebe deiner Mutter den Rest und schubse sie ins Bett oder was auch immer, da noch relativ harmlos gegen sind. Also da hat man schon auf die Kacke gehauen am Anfang.
Das gehört aber ja auch zum Rap dazu. Das war ein elementarer Bestandteil. Ne?
Ich würde schon sagen, ich habe meine Fresse ein bisschen größer aufgerissen, als ich eigentlich hätte tun sollen. Oder,
echt? Ne,
als meine.
Hast du noch so einen Satz?
Nee. Ich will jetzt hier keine Werbung für meinen Podcast machen, der bald kommt. Aber ich glaube, da wird sich so ein bisschen mit beschäftigt. Und mir werden so Zeilen von früher um die Ohren gehauen. Und du hörst nur so das unangenehmste Lachen überhaupt von mir, weil es mir so unangenehm ist. Ohne dass ich, also das gehört ja alles dazu, ne? Also es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und aller Anfang ist schwer und wie viele Sprichwörter es dazu noch gibt, aber genau das ist es eben. Ne? Also
ja.
Hab ja nicht angefangen und konnte alles. Ich musste ja auch über Jahre erstmal meine musikalische Identität finden, ganz normal.
Wenn du sagst, musikalische Identität und Zeilen um die Ohren gehauen, im Rap ist doch, also ich habe eh so ein kleines Problem mit diesen Genre-Zuordnungen mittlerweile erst recht, weil ja alles miteinander vermischt wird. Ne? Also wenn ich jetzt gefragt würde, wenn der Mo mit euch geht, was macht der für Musik? Dann würde ich sagen, ja so Kölsch-Rap, aber er ist sich auch nicht zu schade, im weißen Smoking beim Konzert zu spielen. Also passt das ja alles nicht mehr so richtig zusammen. Also Genres klar zuordnen, kriege ich nicht mehr hin als Musiker, ihr vielleicht noch eher. Aber wenn du sagst, dir wird so ein Satz um die Ohren gehauen, ist das doch meistens beim Rap so, dass man viel seiner Vision oder seines Lebens irgendwie verarbeitet. Ne? Mir ist da ein Satz im Ohr geblieben, ich habe keinen Rhythmus und kein Taktgefühl aus einem Song von dir. War der so, weil er da reinpasste auf die Musik oder hat der was mit dem Mut zu tun?
Ach, ehrlich gesagt ist das ausnahmsweise vielleicht mal nicht autobiografisch. Aber es gab dieses Instrumental und irgendwie hatte ich da das große Bedürfnis, über jemanden zu schreiben, der einfach grobmotorisch unterwegs ist. Ich würde schon sagen, dass ich außerhalb vom Tanzen hier und da schon, also wenn es um Feinmotorik geht, teilweise, ne, weiß ich nicht, irgendwelche Kordeln durch Ösen zu bringen oder so, da bin ich hoffnungslos verloren. Da hänge ich da und dann auch nach 2 Sekunden reißt mir mein Geduldsfaden.
Also schlag den Rab, wäre nichts für dich, ne?
Na, an der Stelle nicht. Da würde ich meinen Joker ziehen, wenn es einen gibt bei sowas. Ich habe es lange nicht mehr geguckt. Aber ja, also ich bin auch kein Freund von Schubladen. Du sagst jetzt Kölschrap, ich zum Beispiel würde weder noch sagen. Mhm. Ich würde mich einfach als Deutsch-Pop-Nudel irgendwie mittlerweile betiteln. Mit vielleicht hier und da einer Prise Humor, aber schon eben vielleicht ein bisschen, ja, beim einen oder anderen Song ein bisschen tiefgründiger als das, was man vielleicht so in der breiten kommerziellen Masse irgendwie auch kennt. Deshalb, ich unterscheide immer bei mir so zwischen guter Musik und schlechter Musik. So, was anderes gibt es für mich nicht. Ich habe dieses Schubladendenken. Ich weiß, Deutschland braucht das. Deutschland braucht Vergleiche. Deutschland braucht dieses, das klingt wie. Deutschland braucht vor allem auch, wenn es um Sänger geht, Leute, die im besten Fall so klingen, als wäre es der eigene Nachbar. So, ne? Wo die im Zweifel selber Karaoke mitsingen können. Muss ich ja mal überlegen. Stell dir mal vor, so jemand wie Beyoncé oder so, keine Ahnung, das auf Deutsch. Jemand, der so krass singen kann. Ich kenne in Deutschland, ohne despektiv zu meinen, keinen über krassen Sänger oder eine über krasse Sängerin, die wirklich alles mitbringt. So R&B-mäßig vielleicht auch hier und da, wo der Erfolg da ist in der breiten Masse. Gibt's einfach nicht. Gibt's nicht.
Okay.
Und wenn du krasse Sänger hast, dann singen die in Deutschland teilweise mit angezogener Handbremse. Weil du darfst hier nicht gut singen.
Glücklicherweise
habe ich damit gar kein Problem, weil ich kann es einfach nicht so gut. Deshalb, ich singe Vollgas und es klingt so, als würde mein guter Freund Nico Gomez mit komplett angezogener Handbremse und weiß ich nicht und blockierten Rädern singen. Also da bin ich schon blessed, dass ich eben nicht so gut singen kann. Da, ich glaube, deshalb funktioniert das vielleicht hier und da auch so gut.
Jetzt hast du mich komplett aus dem Konzept gebracht, komplett selbst demontiert.
In den Liedern, die du schreibst oder wie auch immer, das sind oft Geschichten, die eigentlich erlebt sind. Ich habe jetzt eben im Auto noch hier Italien gehört. Ja. Ne? Und es hört sich alles an, so das hat der Junge alles schon mal erlebt.
Ja, macht bei mir auch anders gar keinen Sinn, ehrlich gesagt. Also ich tue mich total schwer, so Geschichten zu schreiben oder Fantasiesachen aufzuschreiben. Da kommt irgendwie nicht so viel aus meinem Hirn. Ich bin eigentlich eher...
Ja, ist ja super, ist doch schön. Wir machen ja nichts anderes. Wir erzählen ja hier auch. Wir gehen um Weiher und erzählen, was wir so erlebt haben.
Ja, ne? Genau. Ja, und ich mache daraus halt einen Song.
Wenn der jetzt noch singen könnte, dann wird er das noch singen, was wir hier erzählen. Ne?
Ja.
Das heißt, du bist der Typ, der Emotionen aufsaugt von außen und der dann, wenn er mal zur Ruhe kommt, sich hinsetzt und sagt, oh, da mache ich jetzt mal einen Song draus? Oder wie läuft das beim Mo ab?
Ja, es gibt Dinge, die müssen raus, sage ich immer. Ne? Also ja, die muss ich verarbeiten, finde ich. Aus dem Grund habe ich damals dann auch nach diesem einen Song eben mit Mucke weitergemacht oder generell irgendwie auch angefangen, weil es einfach Themen gab für mich, die ich vielleicht teilweise auch nicht mit anderen Menschen besprechen konnte oder wollte. Und die ich dann in meiner Musik verarbeitet habe, die ich aufgeschrieben habe, weil ich mit meiner Musik alles besprechen konnte, ganz ohne Filter, ohne irgendwas. Und das hat mir immer geholfen, also Musik als Ventil zu haben. Und so ist es heute auch. Ne? Also klar, denkt man jetzt heute, hat man vielleicht heute so einen kleinen eingebauten Filter noch, weil man hier und da so denkt, so, ah ja, könnte das denn auch funktionieren? Aber ich bin eigentlich total happy, dass ich Musik grundlegend und in erster Linie immer noch für mich mache. Weißt du? Mhm. Also mir ist erstmal wichtig, dass mir das gefällt und dass ich damit irgendwie was verarbeite. Und im besten Fall gibt es da noch andere Leute da draußen, die sich damit identifizieren können, die mit dem Song irgendwas anfangen können, die ja, ihre eigene Geschichte schreiben. Und das ist total, das für mich immer das Spannende und Magische an Musik. Das, was ich dabei fühle oder was ich bei meinen Songs teilweise verarbeite, ist oft was total anderes, wenn es darum geht, was die Leute mit diesem Song verbinden. Die schreiben ihre komplett eigene Geschichten. Die haben teilweise gar nichts mehr mit dem zu tun, was ich mit diesem Song an meiner Geschichte irgendwie gefeilt habe.
Ist das so, dass das auch so ein bisschen der Grund ist, warum, also jetzt sind wir wieder beim Genre, warum von diesem extremen Rap-Genre du mehr zu emotional tiefgründigeren Sachen? Weil ich finde schon, dass, wenn ich jetzt eine Wertigkeit vornehmen müsste, finde ich, obwohl sie poppig klingen, sind die Songs oft tiefgründig.
Mhm. Ja, ich glaube, der Schwung von Rap zu Pop kam eher durch das Ding, dass mir Rap so im Allgemeinen irgendwann nicht mehr so, oder die Entwicklung, die im Deutschrap irgendwie geherrscht hat, nicht mehr so zugesagt hat, weil ich dachte, irgendwie fangen alle an, dasselbe zu erzählen. Und ich dachte so im gleichen Aspekt, ich habe irgendwie Lust, was anderes auszuprobieren. So Teile von Rap und sowas wie zum Beispiel Reimstrukturen, und das ist mir irgendwie ganz wichtig, immer noch geile Reime zu haben, geile Flows zu haben und das in Pop mit rüber zu nehmen. Und beim Rap musst du dich darum kümmern, dass dein Flow geil ist, dass der Text geil ist, dass die Reimstruktur geil ist. So. Und beim Pop musst du dich on top noch darum kümmern, dass du eine geile Melodie hast, die im besten Fall im Ohr bleibt. Und du hast viel weniger Platz. Weil du hast im Pop viel weniger Silben, die du verwenden kannst. Also klar, du kannst den Song auch arschlang machen, 6 Minuten lang und wirklich niemand interessiert es mehr. Aber wenn ich rappe, bin ich viel schneller mit, mit Worten und auch der Anzahl an Worten, als wenn ich Pop mache. Aber ich muss trotzdem dasselbe sagen. Heißt, das war für mich auch so die Challenge, meine Mucke und mein Writing irgendwie noch essentieller zu gestalten, dass ich irgendwie dasselbe sage, aber mit weniger Worten. Und so bin ich irgendwie nach und nach zum Pop gekommen. Wollte mich selber auch einfach nochmal neu herausfordern nach, was habe ich bis dahin? Ich habe 10 Jahre Mucke gemacht, 10 Jahre Rap gemacht und will jetzt nicht sagen, ich habe das Game durchgespielt, überhaupt nicht. Dafür war ich einfach auch chronisch unerfolgreich in dem, was ich da gemacht habe, blöd gesagt. Aber ja, es ging irgendwie so Step by Step immer weiter dahin. Also so bin ich dann irgendwann, ich würde schon sagen, so eine ausgereifte Form des Pop ist jetzt dann bei mir auch eher so 3 bis 5 Jahre alt. Ne? Aber 2018 schon damit angefangen, so Pop-Elemente mit reinzunehmen bei mir. Und das wird dann so Step by Step immer mehr. Und jetzt bin ich eine richtige Popsau und finde es irgendwie geil.
Bin ich eine richtige Popsau.
Was ja, ist du geil. Beim Musikbusiness oder wie unterschätzt hast, dass irgendwie, ja, dass du dachtest, oh, Alter, das ist aber jetzt auf einmal, da hängt aber viel dran. Und ich meine, wenn man als junger Mann so in dieses Business reinkommt, da gibt es ja viele, viele Haie.
Ja, ich bin glücklicherweise ja nach und nach da reingekommen. Für mich gab es nie diesen Moment, dass von einem auf den anderen Tag irgendwie so ein Überhit kam und ich bin komplett ins kalte Wasser und wusste gar nicht, wie schwimme ich hier jetzt überhaupt? Wie komme ich jetzt vorwärts? So, ich bin dann nach und nach reingewachsen und habe mich auch, tatsächlich habe ich Medienmanagement noch studiert, mit Spezialisierung auf Musikmanagement. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich ja ultra viel gelernt habe, aber zumindest was so ein paar rechtliche Aspekte anging und so, war das schon ganz hilfreich. Und ich habe da auch bis heute noch ganz, ganz regen Kontakt zu einem meiner Dozenten, den ich auch immer mal wieder anrufen kann bei diversen Fragen. Aber da ist man dann so reingeschlittert, ne? Und hat glücklicherweise, also klar habe ich auch irgendwie Erfahrungen gemacht, wo du so denkst, shit, da habe ich dann irgendwie mal einen Song gemacht, der, vielleicht ist es 2013, 2014, der quasi ein Cover war von irgendwem, habe den Text komplett geändert und habe gedacht, ja, kann ich ja jetzt hochladen, das ist jetzt mein Song. Ja, dass das urheberrechtlich eine ganz andere Geschichte ist.
Da gab es auf die Schnauze wahrscheinlich.
Genau, so, solche Sachen.
Ne? Geht das schnell, dass sich dann einer meldet und sagt, hör mal.
In dem Fall ging das sehr schnell, ja.
Ja. Ja. Wie läuft das? Kriegt man dann einen Brief oder wird man angerufen vom Verlag? Oder
ja,
wie
ich habe eine E-Mail bekommen und mit Abmahnung und sowas und keine Ahnung. Ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, wie es damals war. Es ist irgendwie auch noch glimpflich für mich ausgegangen. Aber genau, von solchen Erfahrungen habe ich glücklicherweise relativ wenig gemacht, weil ich an sich irgendwie immer ein sehr, wie soll ich sagen, wissbegieriger Typ war, der sich eigentlich auch immer vorsichtig bei den meisten Dingen irgendwie abgesichert hat und schon geguckt hat.
Okay, und auch ein bisschen vorab informiert hat.
Aber klar, brauche ich
Morgen. Morgen. Der Alex hat auch mal so eine Erfahrung gemacht hier mit HP Baxter.
Ja, wir hatten eine Brandschutzübung für die Mitarbeiter und das habe ich gefilmt, ist ja heutzutage, ne, Instagram, machst du hier super, oh, guck mal hier im Umgebracht, gemacht, da wird Brandschutz groß geschrieben und haben die mit dem Feuerlöcher rumgemacht und so und da habe ich gedacht, legst du mal Fire von Scooter drüber. Ne?
Ja, hast du falsch gedacht, ne?
Falsch gedacht.
Da kam auf dem privaten Account.
Böse Firma aus Frankfurt, die wollten dann erstmal 7.500 haben, dann habe ich einen Anwalt eingeschaltet, hier den Solmecke. Ja. Und insgesamt hat der Spaß, dann hat man sich geeinigt auf 1.500, aber das Ding schicken die ja tausendfach raus. Ne?
Ja, und weil der HP Baxter muss ja irgendwie in Ibiza
seinen Brief am Stand kriegen. Die schmeißen einfach 100 Nudeln in einen Kühlschrank und hoffen, dass ein paar kleben bleiben.
Richtig.
Und ein paar Leute wie du dann irgendwie 1.500 Euro
bekommen. Ja, weil, super. Aber es war ja, ne, der Anwalt lacht sich tot, weil der jeden Tag davon auch...
Der ist wahrscheinlich eigentlich total erfolglos, kriegt keine Aufträge und sucht sich selbst seine...
Ja, das glaube ich jetzt nicht, weil der ist schon sehr erfolgreich.
Gab es ja damals dann auch in der Zeit der Musikpiraterie und so, ne, dass da irgendwie Anwaltsschreiben rausgegangen sind für illegale Downloads und was man da alles gemacht hat. Ja, muss man immer vorsichtig sein, was man wo nutzt. Ne?
Aber Lehrgeld wird überall bezahlt.
Also, aber ja, das Business ist auf jeden Fall verrückt. Aber
wo du gerade sagst, Business ist verrückt. Du hast eben selber schon angeteasert, 2016 hast du die Nummer mit Cat Ballou und Podolski gemacht. Mhm. und bist da oder hast da auch in dem Kontext so ein bisschen Karnevalsluft geschnuppert.
Ja.
Das war, glaube ich, mehr oder weniger das erste Mal, ne? Also so vorher vielleicht so ein bisschen kleiner, aber du bist da ja auch in der Arena aufgetreten und sowas mit Cat Ballou. Mhm. Wie war das? War das was völlig anderes? Ist ja, Karneval klar. Speziell, um es vorsichtig zu formulieren?
Fang vorher an. Wie ist denn dieser Song überhaupt entstanden? Oder wie kam das? Weil Lukas ist ja nun wirklich ein super Hit.
Ja, Lukas Podolski hatte die Idee, doch jetzt mal ein Lied zu machen mit dem Titel Liebe deine Stadt. Und ist damit zu meinem Barber, schöne Grüße an Felix, gegangen und meinte, mit wem kann ich das denn machen? Und glaube, hatte mich auch schon so ein bisschen im Auge. Und da hat er uns da connected und dann saßen wir da auf den Friseurstühlen und haben abends irgendwie nach Ladenschluss überlegt, was können wir denn machen? Ich habe ihm so ein paar Instrumentale gezeigt, haben wir uns auf eins geeinigt quasi, dann bin ich nach...
Im Friseurland?
Ja, genau.
Wie geil.
Dann bin ich nach Mallorca in Urlaub, habe, glaube ich, die ganzen Tage versucht, da irgendwas aufs Papier zu bringen. Irgendwie nicht geklappt, aber bei mir kannst du so die Uhr nachstellen, dass ich so nach 8, 9 Tagen irgendwie auch Heimweh kriege. Ich sag mal so, das Heimweh war für diesen Song auf jeden Fall sehr zuträglich. Und dann habe ich, glaube ich, am 9. Tag am Pool das Ding runtergeschrieben. Und tatsächlich vor ein paar Tagen nochmal mit irgendwem gesprochen und so gedacht, so, man hat den Song jetzt ja auch hunderte Male performt, gespielt und weiß ich nicht was. Und trotzdem, wenn ich mir den so anhöre und den so auseinandernehme, denke ich so, so Zeilen wie von der ersten Fahrt auf dem Dreirad bis zum allerletzten Herzschlag bis zur Heimat. Junge, ist das gut.
Ja, das finde ich echt gut.
Obwohl es 10 Jahre her ist und so, aber keine Ahnung. Wenn ich es überlege, ich habe das Ding irgendwo auf Malle am Pool geschrieben und im Nachgang denkst du, boah, ja, das hast du schon genäht, muss man schon so sagen. Naja, ohne mich da jetzt selbst zu beweihräuchern oder...
Na, ist schon, doch, eigentlich ist schon breit.
Hat er schon also, gut gemacht. Schon gut. Ja, ja. Nee, genau, gut gemacht. Dann bin ich wiedergekommen. Und dann haben wir überlegt, wer passt denn noch dazu? Wen könnte man denn dazu holen? Und wir waren uns einig, dass wir jemanden haben wollten, der irgendwie auch ne, so vom Stil und vom Typ irgendwie zu uns passt. Und dann haben wir die Katzen gefragt. Die hatten glücklicherweise Bock. Und dann haben wir zusammen noch den Refrain geschrieben. Und die Nummer dann rausgebracht. Und das ist schon alles... Also ich weiß noch... Der Song kam am 3.12. raus und ich bin irgendwie nach Mailand geflogen an dem Tag. Lande in Mailand, gucke auf mein Handy, mache mein Handy an, 10 Anrufe in Abwesenheit. Lukas Bruder sagt, Junge, was ist los? Alles geht's der Familie gut, was ist passiert? Wir sind auf 1 bei iTunes, das war damals ja noch voll das Ding und so. Ne? Wir sind auf 1 bei iTunes, alle berichten über den Song, was ist los? Und ich weiß noch, der Song ist erst 2 Wochen, heute gar undenkbar. Der ist erst 1,5 oder 2 Wochen später auf Spotify gekommen, weil es irgendwelche Probleme gab oder so. Und dadurch, dass ich glaube, hier der Blötschkopf auch irgendwo entweder einen Song oder eine Rede oder keine Ahnung mit dem Titel Liebe deine Stadt hatte, ist dieser Song auf einmal in den Spotify-Charts gelandet. Obwohl, ne, weil alle Liebe deine Stadt gesucht haben.
Ach so.
Aber es gab halt unsere Variante noch nicht. Aber das war irgendwie eine ganz, ganz verrückte Situation. Genau, so ist der Song entstanden.
Und dann hast du in Mailand erstmal einen gegönnt.
Dann habe ich erstmal Fuppes geguckt in Mailand. Genau, in San Siro.
Apropos, Lukas Podolski, wir gratulieren von hier natürlich zum polnischen Pokal, den er vor 3 Tagen oder ja, jetzt vor kurzem gewonnen hat. Er hatte auch selber mitgespielt noch. Und ich habe Bilder von
selber noch mitgespielt, das ist super.
Ja, ich habe Bilder aus der Kabine bzw. von der Feier bekommen, Insider-Bilder. Und da ging es schon ganz schön ab. Ne? Also vielen Dank, Wilke, für die Insider-Information. Nein, also Glückwunsch an Lukas. Wer es nicht weiß, das ist sowas wie der DFB-Pokal in Köln, in Deutschland. Und ja, Lukas Podolski hat den jetzt gewonnen mit seiner Mannschaft.
Alles Gute, auch beruflich.
Super. Auch beruflich weiterhin.
Ja, also
viel Erfolg.
Gut so, gut gemacht. Ja.
So, aber zurück, dann war Liebe deine Stadt draußen und dann war... Ja, ich will mal sagen, irgendwie naheliegend, dass du im Karneval.
Ja, ich bin da mitgefahren mit den Katzen die erste Session, habe irgendwie 150 Dinger mit denen gemacht, habe aber parallel noch irgendwie meine Bachelorarbeit und generell irgendwie für meinen Uni-Abschluss lernen müssen. Und dann saß ich dann im Bus und bin immer, die Band war schon lange draußen. Ich bin dann irgendwann 5 Stunden später nachgekommen und habe so lange im Bus noch irgendwie gelernt. Und so ging das jeden Tag, immer gefahren, mit keinem geredet gefühlt. Nur gelernt und dann für den Song immer rausgegangen. Das war schon witzig, ne? Klar, so erste Session, bin ich ehrlich, war auch viel Kopfschütteln dabei. war für viele Menschen dann irgendwie ein bisschen so, was macht jetzt
Red? Wer ist das?
Darum geht es gar nicht. Die sind nicht, wer ist das, sondern was soll das eher so?
Ja. Ne?
So,
wie ich so wie denke, die Mallorca-Nummer so, dies Jahr. Also ja, im Grunde genommen ja das Gleiche.
Ja, ich, also im Nachgang so, ich denke ich mir so, also es war ja auch, der Großteil war ja auch so voll, oh ja, crazy, was passiert denn hier, cool. So, hätte ich mir hier und da vielleicht gewünscht, dass die Leute einfach, statt irgendwie mit dem Kopf zu schütteln, einfach mal hören, was da so gesagt wird.
Ne? Ja.
Und dann vielleicht auch sagen, von der ersten Fahrt auf dem Dreirad bis zum letzten, bis zum allerletzten Herzschlag bis zur Heimat, geile Zeile. Hat er gut gemacht. Nein,
was beiseite. Schreibe ich mir auf.
Ja, das war also so die, ich sag mal, die Türen waren noch nicht so eingetreten, als ich da aufgetaucht bin. Ich glaube schon, dass wir da vielleicht, ja, so die eine oder andere Tür eben eingetreten haben für ein bisschen erweiterten Horizont vielleicht beim einen oder anderen.
Ja.
Aber
ist ja auch mal was anderes, ist doch mal geil. Ist doch mal,
ey, darum geht's.
Genau wie Brings mit Dennis aus Hürth. Ja, das ist doch mal, das lockert diesen berühmten Karneval, der ja so lustig ist, einfach mal auf. Ne?
Und ja, aber eigentlich war uns, schafft auch was Neues.
Eigentlich
ja,
war uns genau deshalb klar, dass das jetzt irgendwie eine Nummer wird, die jetzt für ein, zwei Jahre bleiben wird. Weil wenn die Leute anfangen, darüber zu reden, dann weißt du, dass du was richtig gemacht
hast. Ja, weil sie polarisiert und dann genau, hast du einen Punkt gesetzt.
Ja,
genau. Gut, jetzt ist es 10 Jahre.
Jetzt 10 Jahre und
Kemperlu
spielt den Song immer noch. So, ja, weißt du? Und das ist so, ich natürlich auch.
Aber wollte ich gerade sagen, du ja, ja auch.
Ja.
Aber das Metier Karneval, das wird nicht deins oder das ist nicht deins oder du bleibst
aus einer anderen Perspektive ist es meins auf jeden Fall. Ich habe den Karneval immer als Konsument geliebt. Ich habe es immer geliebt, ob jetzt im Ehrenfeld, im Hotzenplotz oder ja, auch mal im Jussi im Bickendorf oder so. Einfach in der Fädelskneipe Arm in Arm mit irgendwelchen fremden Leuten alte Ostermann-Lieder zu singen. Das war immer meins, das war so, das habe ich geliebt. Das geht jetzt halt aus beruflicher Sicht dann leider nicht mehr so häufig.
Oft nicht mehr,
dass
ja,
ich privat irgendwie Karneval feier. Außer Rosenmontag und dann stehe ich im WDR auf irgendeinem Wagen und habe die Lampen an und gebe Interviews. Das soll ich vielleicht auch sagen lassen. Aber,
endlich ist wieder ein Grünschnitt fällig hier.
Ja.
Den ihr hört jetzt.
Nee, aber ansonsten ja, bin ich als Autor auf jeden Fall im Karneval natürlich irgendwie viel aktiv.
Ja, das müssen wir aus.
Spielen so ein bisschen.
Das müssen wir ausschlachten als Autor genau, im Karneval aktiv.
Ja.
Lustigerweise haben wir dich ja namentlich, der ein oder andere, wer regelmäßig hört, wird sicherlich direkt zuordnen können, wann es war. Wir haben schon mal über dich gesprochen mit einem sehr jungen Mann, der in diesem Jahr ja ein Mega-Hit performt hat und sehr erfolgreich gewesen ist. Und da wäre jetzt die Frage, wann schreibt man denn so ein Lied, wenn nicht in Mallorca am also ich meine natürlich die Karnevalsmaus, wo du ja, fleißig mitgearbeitet hast. Ne?
Ganz unromantisch am Schreibtisch.
Also ja?
Wirklich, ja. Ja, manche Dinge kommen einem halt irgendwie zugeflogen. Ich weiß noch, dass der Mike, schöne Grüße an der Stelle, der Ex-Frontmann vom Milieu, mit dem ich auch ganz viel zusammenschreibe für andere. Der kam zu mir und sagte, hör mal, hättest du Bock hier, Druckluft, die haben irgendwie einen Song und die bauen noch Strophen. Sag ich, ja, gib mir meine Nummer, schick mal rüber. Dann hat der Flo mir die Nummer geschickt. Genau, das Instrumental gab es schon, den Refrain gab es schon, also das möchte ich auch nochmal klar sagen. Mit dem Hit als solchen habe ich jetzt nicht so viel zu tun, also es wäre auch ohne mich ein Hit
Das geworden. Hat der Flo auch gesagt, er hat gesagt, du hast die Strophen geschrieben.
Genau, ja. Aber mir ist es auch mal wichtig zu betonen, ihm da auch die Lorbeeren zu geben, dass er diesen Refrain geschrieben hat, der halt dann mit der Choreo zusammen, mit diesem Tanz zusammen einfach auch so gottlos gut funktioniert hat. Und ich habe das Gebrabbel dazwischen gemacht. So, ne? Liebe deine Stadt auch. So, nur, dass ich da beim Refrain mitgewirkt habe. So, genau, da hat er mir geschickt und dann habe ich irgendwie, ich weiß gar nicht, 2 Stündchen oben bei mir im Büro geschrieben. Das hat zumindest geilerweise so bei mir so ein bisschen was angezündet. Einfach so dieses Karnevalsmaus-Thema, dass ich dachte, saß da einfach nur und habe überlegt, was ist denn für mich eine Karnevalsmaus? Also, wie stelle ich mir das vor? Und dann sprudelte das so aus mir raus und ich wusste, okay, ich sollte irgendwie von der Sprache was Spannendes sein. Und ich habe dann so versucht, das so jung zu halten, wie es geht, so vom Wording. Weil ich dachte, okay, Karnevalsmaus ist jetzt vielleicht nicht so
Zielgruppe 60,
cool,
ne?
Ja. So, ne? Und dachte so, ah, vielleicht kann ich eben so ein bisschen von meiner Freshness irgendwie geben. Und ja, es hat irgendwie geil funktioniert und so. Ich habe dann, glaube ich, zwei Varianten jeweils. Oh, eine Family.
Ganze Family. So, Alex, ist das jetzt eine Nilgans?
Nee, das sind die bösen, die anderen. Das sind die kanadischen Wildgänse.
Die, die anderen kaputt machen. Also wir sehen gerade hier so eine Gansfamilie.
Männlein, ich kann ja kurz erklären, was das hier sehen Sie, eine Familie der kanadischen Gänse, die im Moment in Köln sehr beliebt sind, weil sie immer mehr werden.
Ja.
Und da sehen wir auch schon wieder 6 neue Nachkommen.
Ja. Nee, genau. Hat einfach zwei Strophenvarianten, also insgesamt 4 Strophen geschickt und gesagt, hier, kannst du was mit anfangen? Ich kannte den Flo halt vorher nicht. Ne?
Ja.
So, kannst du was mit anfangen? Und der war total hyped, hat das tot gefeiert. Und meinte, das ist geil, bla bla. Und seitdem schreiben wir irgendwie auch anderen Stuff für die Druckis zusammen. Es macht voll viel Spaß. Und Flo ist einfach ein super geiler Typ. Einer der, und das liebe ich total, weil, ne, als Songwriter triffst du auch Menschen, du sitzt mit ihnen in der Session und du hast das Gefühl, ja, wollen die jetzt hier überhaupt einen Song schreiben? Oder haben die hier irgendwie ein Raketenabwehrsystem? Weil jede Idee, die du reinbringst, wird so abgeschmeckt von denen. Jede Idee.
Hi.
So.
Ja.
Jede Idee. Ja, Alexander Manik, der Star des Decksteiner Weihers.
Ja, es ist halt.
Was machst du hier? Führung wegen der kanadischen Gänse?
Ja, du hast doch Werner Klümpe, der Ex-Mann von Margarete Schreinemakers.
Ja.
Kennt ihr alle nicht mehr?
Doch, ich kenne sie.
Die älteren Zuhörer
werden. Auch ein guter Freund von dir. Hallo Werner.
Genau. Werner hat eine Anwaltskanzlei in diesem wunderschönen Haus auf der Luxemburger Straße, was jeder haben möchte. Aber sich keiner leisten kann. Naja, okay, weiter. Wie ist das denn auf einmal?
Nee, schön. Nee, ist doch nee, schön.
Ja,
grüßt dir. Wenn du keinen Podcast aufnimmst hier, ne? Wenn du keinen Podcast aufnimmst, geht das die ganze Zeit so.
Ja.
Ah ja, ja, das war der. Ja, stimmt, da habe ich vergessen den Namen. Aber ja, jetzt fällt er mir wieder ein.
Aber jetzt ist
Virum Larum, macht Spaß.
So. Nummer 1 auf einmal in Deutschland, sorry.
Ja, völlig, völlig verrückt.
Was ist denn? Ruft dann der Flo an, sagt, hör uns. Was ist sie?
Nur jetzt gehen wir mal richtig schön Steak essen oder wie läuft das?
Tatsächlich ja, das auf jeden Fall. Aber man, das war jeden Tag. Ne? Also wir hatten dann eine Gruppe mit dem Oliver Wiesmann zusammen, der auch noch mitgewirkt hat. Also wir haben die zu dritt geschrieben.
Ja,
und da gibt's, da gab es jeden Tag Neuigkeiten. Jeden Tag, das überschlug sich ja dann auch in der Woche. Ne? Also das ging ja, die Nummer war ja vorher schon in den Charts und ist dann immer weiter geklettert. Und in der Woche überschlug sich das so. Mit News und hier noch und da noch und tralala. Und irgendwann gab es dann diese Midweek-Charts, also die in der Mitte der Woche kommen, die schon mal so ein Vorbote sind von dem, was vielleicht sein könnte, aber noch gar nichts in Stein gemeißelt. Da war es dann, glaube ich, schon auf der 1 und dann war so, ja, ey, wäre voll geil, wenn das Ding Top 5 geht. Wie krass wäre es halt so. Und dann wurde es immer wahrscheinlicher, dass es die 1 werden könnte und wir waren alle so, hä? Ja, das ist ein scheiß Karnevalssong. Was für Nummer 1 in Deutschland. Na, und als es dann da war, war es natürlich, sind wir alle Dämme gebrochen. Und, ich mich einfach sehr, sehr für Flo gefreut. Weil das original sein, ich glaube, der 7. Song ist, den er geschrieben hat. Und dass der so erfolgreich ist.
Geil,
und das,
ne?
Ja.
Und wenn dann der Giovanni Zarella anruft, dann ist es ja, mehr geht ja nicht mehr.
Ne? Gab's?
Wieso Giovanni Zarella? Warum?
Die waren doch in der Dings-Show, oder? Ich meine ja.
Der
oder im Fernsehgarten. Ja,
der war bei einem Florian Silber.
Aber alles, was
ja,
super
ZDF ist. Giovanni Zarella, italienisch.
Nee, die war eben hier, Silvester.
Die waren bei Silbereisen.
Genau, Silvester, Silbereisen. Ja. Krass, oder?
So entstehen Gerüchte.
Ja, genau. Ja, Putin hat doch dann angerufen und gesagt, hör mal.
Hier, Maus.
Ja, super.
Alle wollen die Maus.
Genau, und da haben wir Steak essen auf seinen Nacken.
Gab es denn schon mal einen Song, der deutsche Charts Nummer 1 platziert war, aus dem Karneval?
Nein, so es gab Wenn ich jetzt, wann dann, von den Höhnern, aber das war Handball-WM.
Ja gut, das ist aber was anderes.
Die Frage, wenn du das mit reinzählen willst, nee, dann ist es der zweite.
Nicht, meine ich.
Wenn nicht, dann ist es der erste Karnevalssong, der Deutschland Single auf 1 gegangen ist. Das ist schon total, das ist schon sehr absurd, muss man schon ganz ehrlich sagen. Aber ja, es ist crazy. Das ist ein Song, der wird die Band jetzt erstmal ein Leben lang begleiten.
Ja, ja.
Also,
und eine Tür öffnet an vielen Stellen. Ne?
Ey, auf definitiv. Jeden Fall eingetreten.
Also, ja, eingetreten. Keine Angel mehr drin.
Das ist ja crazy. Also was damit abgegangen ist, das ist wirklich Wahnsinn.
Aber lass uns jetzt nochmal kurz zurück switchen. Du hast gesagt, du kanntest den Flo vorher auch nicht.
Nee.
Wie läuft sowas ab? Dann, du hast gesagt, du wirst irgendwie connected über irgendwen.
Ja.
Dann kommt ein Mensch, verallgemeinern wir es jetzt mal, nehmen wir mal nicht den Flo. Der kommt ran und sagt, pass auf, ich bin so normal erfolgreich, mache Musik. Ich möchte, also wie gesagt, nicht Flo bezogen.
Flo war nicht normal erfolgreich. Da war gar nichts, das war unterdurchschnittlich. Ja, nichts. Mars, Cousin, liebe Grüße.
Ich will jetzt, dass du, oder könntest du dir vorstellen, dass du mir ein paar Strophen schreibst? Dann sitzt der Mo zu Hause und sagt so, was mache ich jetzt? Wie läuft das ab in dem Business? Sagt man dem dann, ja, pass mal auf, ich schreibe dir ein paar Strophen, das kostet so und so viel, ich habe einen Tagessatz von so und so. Oder geht das so, dass man sagt, oh, jetzt hast du mein eigenes Interesse geweckt, ich schreibe dir ein paar Strophen. Wenn das Ding erfolgreich ist, verdiene ich damit Geld? Oder wie geht das?
Es gibt so viele unterschiedliche Wege, du kannst es gar nicht pauschal sagen. Bei der Maus zum Beispiel, ich habe ja diesen Refrain gehört und diesen, ich habe da, also, da hat bei mir gar nichts geklingelt im Kopf. Ne? Also, das meine ich gar nicht despektierlich, überhaupt nicht, aber ich hab, den Hit habe ich nicht gehört. Also, als A&R in der Industrie wäre ich scheinbar so ein bisschen verloren. Also so der Hitriecher bin ich dann vielleicht nicht. Aber es gibt total unterschiedliche Wege. Ne? Es gibt Leute, also zum Beispiel dieses ich brauche zwei Strophen, das ist super selten. Normalerweise trifft man sich mit KünstlerInnen und Bands und schreibt zusammen einen Song. Ne? Ich bin dann als Externer mit dabei.
Ja.
Oder ich schreibe mit meinem Team Songs und biete die fertig anderen Bands an. Das ist eigentlich so der Normalfall. Also entweder sitzt du mit einer Band zusammen und schreibst die Nummer gemeinsam von der Pike auf, oder ich sitze irgendwo, weiß ich nicht, um bei hier Fanta 4 zu bleiben, genau. Ich sitze bei Thomas D. auf dem Mars in der Eifel in seinem alten, auf seinem alten Hof, veranstalte da irgendwie ein Camp, wo ich andere Songwriter einlade und sage, ey, wir schreiben jetzt hier zusammen ein bisschen Schlager, ein bisschen kölsche Musik, ein bisschen Partyschlager, was auch immer. Und dann zünden wir uns da 1, 2, 3 Salitos rein und haben irgendwie eine geile Zeit.
Ich dachte, machen dabei Tüten an.
Nee, das machen wir nicht. Der Kelch ist an mir vorbeigegangen, zum Glück.
An mir auch.
Genau, und schreiben da einfach Songs. Und dann bin ich quasi, wir nennen das immer so ein bisschen läppisch daher gesagt, den Autoverkäufer. Und gehe dann rum und überlege, ey, boah, jetzt haben wir den Song, zu wem könnte der denn passen? Und dann gehe ich zur Band und sage, hier, okay, hör mal rein, wäre das was für euch?
Anbieter. Also das heißt, ihr setzt euch wirklich, das ist so, ja? Ihr fahrt dann zu Thomas D. und wer sitzt dann da noch so?
Da sitzt dann in meinem, bei dem Camp, wer war dabei? Chris, das ist mein Produzent. Dann war jemand wie KF dabei, auch ein sehr erfolgreicher Deutschpopper. Dann war David Pfeffer dabei, auch ein guter Kollege von mir, damals Gewinner der zweiten X-Factor-Staffel. Dann war Sebastian Wurth dabei, auch ein guter Kollege von mir, der auch sehr erfolgreich ist. Der schreibt zum Beispiel für Roland Kaiser, Maite Kelly und so. Also,
aber ihr sitzt dann da und sagt so, wir lassen uns jetzt mal einen Schlager schreiben.
Jeder bringt irgendwie Ideen mit. Ne? Also jeder hat ja sein Handy voller Notizen. Und da ist dann schon ganz klar, dass wir sagen, ey, jeder bringt irgendwie so Ideen mit, Songideen. Und dann schauen wir, welche irgendwie die coolste ist oder welche wozu passen
dann
könnte.
Dann schreibt man den Text runter
genau.
Und dann sagt man so, jetzt ist das Lied fertig. Das Lied und heißt, das
passt zu Nino D'Angelo, den schlagen wir die mit
genau,
zu.
Genau. Ja.
Und dann verdienen wir alle Geld, weil wir haben 5 von Songschreiber genau. Und darüber verdient
über
man
Über das Urheberrecht verdienst du halt dann im meisten Fall Geld, ne? Über die GEMA. Weil, also, wenn Nino D'Angelo, um bei dem Beispiel mal zu bleiben, was ganz gut ist, weil für den haben wir noch nie was gemacht. Also kann man sich da
das wäre ja fast gut, jenseits von Eden.
Das wäre verrückt. Genau, da kann man sich daran ja ganz gut abarbeiten. Also, ne, im Normalfall, der geht dann auf Tour und jedes Mal, wenn der Song live gespielt wird, bekommen die Urheber dann auch Geld, weil quasi, blöd gesagt, du machst eine Veranstaltung mit der Prinzengarde und da kommen 1000 Leute und jeder von denen zahlt, bleiben wir mal realistisch, 100 Euro.
Achso, ja, Prinzengarde.
Dann hast du, genau, ja. Die Prinzengarde, ja, muss man ja. Ne? So. Heißt, du hast dann da bei 1000 Leuten irgendwie 100.000 Euro und dann kommt die GEMA, weil es eine Veranstaltung ist, wo auch Musik präsentiert wird und sagt, 5,75% der Einnahmen
genau.
Bekommen wir. Das sind in dem Beispiel dann, was ist das? Das ist wieder zu anstrengend. 57.000 Euro?
Ja,
ich glaub, nee, Quatsch.
Ja. Nee, 5.700.
Wow, Grüße an meinen Mathelehrer. 5.700 Euro. Und das wird dann, kannst du nicht 1:1, ne? Also wird nicht 1:1 auf die 10 Bands, die ihr dann da gebucht habt,
ja.
Auftragen und auf die Songs. Aber also GEMA macht sich da, glaube ich, irgendwie so intransparent ihren Schnapp weg, wie auch immer.
Ja, mit
Sicherheit. Und dann bleiben am Ende, blöd gesagt, weiß ich nicht, 300, weiß ich wirklich nicht. Aber sag mal 3.000 Euro und diese 3.000 Euro werden auf alle Urheber verteilt, die an allen Titeln, die bei euch auf der Party gesungen wurden, aufgeteilt. Und da verdienen die dann Geld.
Dann ist realistisch.
Wenn jetzt Nino D'Angelo natürlich auf Arena-Tour geht,
ja.
Ne, dann kriegst du auf jeden Fall Spaß. So.
dann kriegst du Spaß.
Ja,
dann genau. Gibt es öfter Steak.
Genau, und dasselbe hast du dann auch, ne, wenn das im TV läuft, wenn es im Radio läuft. Überall, wo es öffentlich quasi wiedergegeben wird, werden die Urheber auch beteiligt. Genau.
Deshalb ist natürlich geil, so ein Song wie, wen nehme ich denn jetzt damit vor? Ja, sowas geschrieben zu haben, ne? Dann ist natürlich, dann können wir auch jeden Tag Entrecot essen.
Da
aber das war ja früher so, ne?
Also der
Abendessen. Nochmal, ne? Der Kollege, der hatte mir gesagt, er hat dieses wunderbare Lied Winter Wonderland für Heidi Klum geschrieben.
Ja.
Was ja ein wirklich hervorragendes Lied ist. Nicht?
Ich kenn's gar nicht. Das
ist so schlecht. Auch nicht.
Okay. Also hörst du dir mal an, dann musst du brechen.
Ja, okay.
Aber ich find's natürlich gut, weil ich...
Wird immer direkt unter Last Christmas gelistet.
Aber okay. Er hatte mir dann erzählt, ja, das Ding ist 10 Millionen Mal gestreamt, super geil, mega Erfolg, und er kriegt dann 1.800 Euro, was sie sich durch drei teilen müssen.
Ja.
Ne? Bei 10 Millionen
das ist
Dinger. Nix, ja. Das ist ja Wahnsinn, ne? Dieses Streaming.
Deshalb schreibe ich Karneval und Partyschlager.
Genau.
Weil die Leute einfach auch so viel... Also,
mehr
schreibe, also in erster Linie, ehrlich gesagt, schreibe ich Karneval, weil das ja auch... Also es ist ein Teil von mir so, ne? Und ich liebe Karnevalsmusik, weiß aber, ich kann sie selber so für mich als Künstler nicht machen und lebe das dann darüber aus, dass ich es für andere schreibe und liebe das total. Und teilweise, ganz blöd, höre ich dann auch die ein oder andere Demo vielleicht ein paar Mal häufiger, als ich sie sollte, die ich eingesungen habe. Ne? Also ich singe ja dann auch oft die Demo ein für Band XY, um sie denen dann zu präsentieren und zu sagen, hier, wäre das
was für euch.
Und das höre ich dann manchmal schon ein bisschen gerne. Ich so, oh, das ist schon ganz cool irgendwie so.
Wäre schon geil.
Ja, so, aber es passt halt irgendwie
nicht zu meiner... Hast du denn dein eigenes Studio, wo du das singst?
Ja, ja, wir haben so ein, mehrere Orte, an denen wir das machen.
Okay.
Ne?
Genau. Aber du mal bei Sing meinen Song mitmachen.
Das steht ganz oben auf meiner Bucketlist, bin ich ehrlich. Wirklich, Sing meinen Song, habe ich total Bock drauf.
Ja. Echt?
Das wäre krass, ja. Weil ich liebe das, Songs von anderen irgendwie so zu interpretieren und keine Ahnung, meinen eigenen Sparkle da oben drauf zu machen, und fände es auch total spannend, wer auch immer dann da sitzen würde, wenn die meine Songs auseinandernehmen und was Eigenes machen. Ich finde, das ist sowas Magisches an Musik, weil eben auch diese ganzen Songs, die wir für andere schreiben, ich kann da in meiner Demo machen, was ich will, und das singen, könnte das quasi als Motoris, ich versuche das immer relativ neutral zu singen, und dann das Endprodukt zu hören und zu hören, wie die Band das für sich interpretiert hat und produziert hat, das ist manchmal so geil, weil dieser Fall... Wir haben eine Bomben-Demo, die klingt richtig geil, klingt richtig babamäßig. Und dann kriegen wir den fertigen Song und der klingt noch besser. Das ist so geil, wenn du jemanden hast, der deine Songs besser noch macht besser und macht, die Idee, die du hattest, noch geiler an den Start bringt. Das ist Songwriter-Befriedigung Level 3000. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Voll schön.
Das ist lustig, dass du gerade Sing meinen Song sagst, weil da habe ich letztens mit meiner Frau drüber gesprochen. Wie geil wäre es, wenn man, aber das ist in meinen Augen aus mehreren Gründen nicht realistisch, wenn man in Köln eine geile Party macht, so nach dem Motto, sing meinen Song, holt sich vier Bands zusammen. Aber ich habe dann auch zu meiner Frau gesagt, ist das natürlich ein ganz anderes Thema, wenn das Fernsehen das macht, da kriegst du ein ganz anderes Gehalt oder eine ganz andere Summe am Ende bei rum, als wenn du da 500 Leute in den Saal holst.
Ja.
Natürlich hat das was, und da bin ich darauf gekommen, weil in Hintertux zur Kölschen Woche da immer so sich, ich sag mal, eingebürgert hat an einem Abend, dass irgendwie alle Bands untereinander irgendwie so ein bisschen rumjammen. Ne? Also, keine Ahnung, andere Konstellationen auf der Bühne, die eigenen Lieder spielen und dann irgendwie kreuz und quer und da eine Passage eingebaut wird. Und ich sag mal, wenn du guter Musiker bist, kannst du das ja. Also das kommt halt, also ja, klar ist das vielleicht nicht für 1 Million Streams geeignet, aber an dem Abend und mit Emotionen ist das halt trotzdem geil. Ne? Aber das gibt es ja leider nicht. Aber wir können ja die Idee entwickeln und vorantreiben. Motoris, sing meinen Song-Konzert.
Die Prinzengarde Tausch-Song-Party.
Ja.
In der Wolkenburg.
Ja.
Kommen Sie.
Du bist übrigens auch mal...
ich bin mal bei euch mitgefahren.
Du bist mal mitgefahren.
Und ich bin auch bei der Prinzengarde 10 Jahre lang, glaube ich, als Kamellejung mitgegangen.
Ja, das wollte ich jetzt nicht erzählen, oder das hast du jetzt erzählt.
Ja, klar.
Tatsächlich ist das so. Der Mo ist 10 Jahre Kamellejung beim Fußchor gewesen.
Ja.
In jungen Jahren. Und ist auch mal, ich glaube, zwei oder dreimal haben wir ihn im Bus mitgenommen und hatten einen schönen Abend mit ihm. Das war sehr lustig.
Sascha und Billy, für die beiden bin ich immer gelaufen.
Ja, genau.
Schöne Grüße. Ja, ey, das war super geil.
Für dich, in die Garde einzutreten?
Ich bin ja Teil der Nipser Bürgerwehr von 1903 e.V. Ah. Schöne Grüße an meine Kompagnons. Damals, das war schon geil, Kamerlehrling zu sein. Also 50 Euro verdient und ich glaube dann auch noch Trinkgeld. Und diesen Wahnsinn, Rosenmontagszug so hautnah mitzuerleben, das war schon ein absoluter Traum für uns damals. Ne? Ich habe das dann mit ein, zwei Freunden zusammen gemacht. Die wurden dann auch ein, zwei Meter weiter von mir eingeteilt, sag ich mal. Und das war super cool. Also das,
Ja, habt ihr gehört, Alter, das ist super cool.
Wenn meine Kinder
cool.
ein bisschen älter sind, dann sollen die das auch machen. Das
also für uns war das eine unfassbar krasse Erfahrung.
So, ja. Wer da Bock drauf hat, kann sich bei mir melden übrigens. Ja. Da kriegt man bestimmt was organisiert. Wer mal sagt, ich möchte mal unbedingt den Rosenmontagszug mitgehen. Und da ist tatsächlich auch, ich glaube, ab 16 oder ab 18.
Und bei der Prinzengarde schmeckt die Erbsensuppe auch sehr, sehr gut morgens. Seid ihr noch da im Humboldt-Gymnasium?
Im Humboldt-Gymnasium, ja, genau, wird sich Rosenmontags morgens getroffen. Aber Erbsensuppe habe ich noch nie gegessen, weil ich ja immer die Sorge habe, wenn der Tag irgendwie anders verläuft als geplant. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Mit diesen Hülsen in der Nase, das ist, das ist nicht und so meins.
Wenn du auf dem Pferd sitzt. Was machst du sitzt
auf dem Pferd, oder was?
Ja.
Wie ist das eigentlich, wenn du auf dem Pferd sitzt und dann mal musst?
Ja, du gehst vorher pinkeln und essen tust du ja nur eine Bockwurst morgens. Das heißt, das sind alles so Dinge, schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Da musst du drüber nachdenken. Also,
ja, ja. Vom Pferde sind nochmal ein anderes Thema. Da sprechen wir wahrscheinlich hier nicht drüber. Da habe ich wahrscheinlich eine sehr, sehr andere Meinung als die der auf dem Pferd sitzende vertritt.
Ja.
Genau. Nee, ich bin bei der Bürgerwehr bin ich quasi Mitglied.
Aber du bist natürlich
befördert worden beim letzten Korps.
Echt?
Ja. Aber die haben so wenig damit gerechnet, dass ich da aufkreuze beim Koop, dass sie mich befördert haben, aber dass sie keine Urkunde für mich hatten. Alle anderen haben eine Urkunde gekriegt für die Beförderung.
Boah, Michael.
Nicht, ja. Liebe Grüße, boah. Michael Gerhold. Danke nochmal, von Herzen.
Ja, das werden wir, aber die hast du jetzt.
Nee, immer noch nicht.
Nee. Okay, da müssen wir jetzt mal ganz.
Dann fordern wir die ein. Michael, du bist der nächste Präsident, der mitgehen darf. Und dann müssen wir drüber sprechen. Nein, du hast eben gesagt, du kannst selber Karneval nicht so singen, weil das nicht so. Na, nicht deins ist, aber das passt nicht so richtig zu dir. Aber du schreibst unheimlich gern.
Ja.
Wir haben ein Vorgespräch gehabt von 34 Sekunden, haben wir gesagt, alles klar, es gibt ein paar Dinge, über die reden wir nicht.
Ja,
Da sprechen wir jetzt drüber.
Nein,
die verbotene Kategorie.
Du hast gesagt, du schreibst schon für viele Künstler. Du kannst natürlich nicht alle nennen, weil natürlich der eine hat die Ansicht und sagt, ich möchte nicht, dass das gehört wird. Aber du hast eben selbst gesagt, deshalb greife ich es nochmal auf, du schreibst für doch mehr Karnevalskünstler,
als man denkt
oder als viele wissen.
Ich weiß jetzt nicht, was ihr denkt.
Nee, der Flo ist ja der Erste, der es mal so angesprochen hat und gesagt hat, der Mo hat das geschrieben. Sonst hat man es noch nicht so oft gehört. Also offiziell definitiv noch nicht so oft. Ich habe es ein paar Mal gehört, aber inoffiziell.
Ich weiß nicht, wie gängig das ist. Ich meine, doch bei den Föß war das doch da. Wie hieß er denn? Knipp?
Knipp, ja.
Genau. Das war ja schon sehr bekannt, dass er da sehr, sehr viele Titel, glaube ich, für die schreibt.
Ja. Aber du musst halt auch immer damit umgehen und sagen, okay, hier, den hab nicht ich geschrieben, weil ich hier hinter dem Mikrofon stehe oder warum auch immer, sondern den hat der Mo geschrieben für uns.
Das muss ja jeder für sich selber wissen. Ne? Also ich bin jetzt nicht da und schreie nach der Anerkennung oder der Namensnennung. So, das ist ja all good. So, mein Song als Songwriter ist einfach einen geilen Song zu schreiben. Was die dann daraus machen, ist mir, also.
Ist doch schön, ne?
wenn du
wenn du im Radio sitzt, im Auto machst du Radio.
Ja,
und sagst,
voll.
Hör mal, hey, ist von mir, Edge.
Ach hier. Du, mir reicht das einfach, weißt du, einen geilen Tag zu haben, im besten Fall mit guten Leuten, irgendwie was Leckeres zu essen und dann was Kreatives auf die Beine zu stellen, wo dann jemand so zufrieden mit ist, dass er das auch veröffentlichen möchte. Das ist doch super. Und alles darüber hinaus, ob man jetzt meinen Namen nennt oder nicht, also ich habe auch genug mit meinem eigenen Kram zu tun, alles gut.
Hauptsache wird überwiesen, ihr müsst mich nicht nennen.
Ach, auch das so, ne? Also es gibt halt Dinge, die machst du halt einfach, weil du Bock hast.
Du bist in Ehrenfeld geboren, ne?
Aufgewachsen, ja.
Aufgewachsen.
Ehrenfeld, Bickendorf, immer hin und her.
Ja, schön. Und jetzt bist du noch da in der Nähe? Und
ja, ich bin in Bickendorf. Ja.
Und wie lebst du?
Am Bütchen.
In eine schöne Wohnung, also ich will jetzt nicht, keine, aber...
Wie ich lebe?
Wir haben eine 5 Millionen
Villa. 600
Quadratmeter. Genau, wollte ich gerade sagen. So wie Mickey Nauber in seiner 20 Millionen Villa. Nein, nur Spaß. Nee, aber zum Beispiel, ja, wie gesagt, der Präsident der Blauen Funken war ja letztes Mal mit. Björn sagt, ja, ich wohne in Sulz-Lettenberg, mittendrin, alles gut.
Ja.
Schön.
Ja.
Also bist du eher ein Stadttyp oder eher Landtyp?
Ja,
Thomas D. mäßig.
Ja, hey, mittlerweile weiß ich selber nicht mehr so ganz.
Geil, man will immer das, was man gerade nicht hat.
Ja, obwohl, ich war immer so der, der gesagt hat, boah, mich kriegst du niemals aus der Stadt hier raus. Ich kann das überhaupt gar nicht. Ich war gestern noch bei, meinem FOH-Mann, der ist jetzt nach Blumenberg gezogen. So. Und da stehe ich ja auch schon da und denke so, boah, Blumenberg, Alter.
Wo ist das denn?
Das ist wirklich, also da hier, Chorweiler da hinten die Ecke, das ist wirklich tot. Aber es ist halt voll grün und voll schön. Also ich denke mir auch so, ey, wir haben so viel.
Hier.
Ja, ja, genau. Ich baue mir jetzt ein Haus hier im Decksteiner Wald. Ja. Man hat so viel, also alles hat sein Für und Wider, ne? So da, wo ich wohne, bist du halt direkt Fernloch Straße, direkt mitten im Leben und hast alles, was du brauchst. Und
vor allem Essen.
Und mein Lebensmittelpunkt ist ja auch da, ne? Also,
kannst du denn noch am Haus rausgehen, ohne dass ich einen anquatscht?
Die kennen mich ja alle, seit ich klein bin, das ist das Gute.
Okay.
Also ich wohne zwei Häuser neben meinen Eltern und
die quatschen mich an.
Meine Familie wohnt da, seit wir 1997 dahin gezogen sind. So. Heißt, man kennt sich, man grüßt sich. Da ist es jetzt keine Besonderheit, wenn ich da morgens beim Bäcker reinkomme. So. Mhm. Die sagen dann dasselbe wie immer. Ja, danke, tschüss, schönen Tag. Also, von daher alles gut. Wir wohnen da relativ ruhig, aber eben trotzdem sehr, also Bickendorf ist jetzt nicht Stadt, würde ich sagen, ne? Aber du bist ja schon...
Aber schon ein bisschen zentral, finde ich.
Vorher habe ich in Ehrenfeld gewohnt, das sind 3 Minuten mit dem Auto. So, also von daher liebe ich das da schon immer noch sehr, merke aber so Jahr für Jahr, ach, irgendwie, ich kann den Stress meines Jobs nicht mehr so ganz krass verarbeiten, als wenn ich irgendwo... waren auch vorgestern bei Freunden zu Besuch in, wie heißt das
Hahnwald.
Da? Nee, Mondorf. Ja, nee, Hahnwald, ja.
Mondorf, da am Rhein. Da,
Mondorf, Niederkassel.
Niederkassel, ja.
Und da dachte ich auch schon, boah, das ist so schön friedlich hier und ruhig. Hätte ich total Bock drauf. Aber da fahre ich halt jedes Mal 40, 45 Minuten nach Köln. Und das so jeden Tag und dann wieder zurück. Und dann hast du 1,5 Stunden, die am Tag, die du einfach nur in deinem rollenden Büro sitzt.
Ja.
Wo du denkst, so, ist es das?
So wie Zülpich. Mein guter Freund, bester Freund Christian Schick von der Gaffel wohnt ja in Zülpich und sagt mir immer, wie schön das ist. Und das ist ja nur 10 Minuten von Köln. Ich sage, du Quatschkopf. Du sitzt ja auch immer. Das ist ja das Gleiche. Der ist wunderschön da, aber ist halt Zülpich.
Ja, deshalb. Ich glaube, solange das.
Ist und bleibt Zülpich.
Solange ich noch Köln als mein Zentrum für alles habe, wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, dass ich hier groß rauskomme. Aber wer weiß, irgendwann. Schauen wir mal.
So, okay, willst du auch mal schwimmen gehen? Da schwimmt nämlich gerade ein Hund. Wollt ihr eine Runde schwimmen?
Nein,
ne? Jetzt hast du eben gesagt, mit guten Freunden. Was ich, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig auswähle. Cengiz?
Ja.
Cengiz, du machst unheimlich viele Songs mit ihm zusammen. Oder wo er die Background-Stimme ist. Oder
live
ist
auf der Bühne, ja, genau. Ja. Der ist mein Bühnenpartner, genau.
Wie ist das gekommen?
Das kommt ursprünglich noch aus dem Rap. Als Rapper hast du immer einen Backup-Rapper. Ja. Weil du eben so viel Text und so viel rausballerst, hast du live oft dann nicht die Luft für das Satzende.
Ja.
So, und das Satzende lässt du dann weg und das macht er.
Okay.
Das ist die Rolle eines Backup-Rappers auf der Bühne.
Krass.
So,
Backup-Rapper Cengiz.
Backup-Rapper, genau. So, ich sag jetzt Bühnenpartner, weil ich natürlich jetzt nicht mehr so wirklich viel rappe und jetzt da vielleicht an der Satzende-Front nicht mehr allzu viel so zu tun ist. Der ist halt mein Bühnenpartner und der absolute Hype-Man, ne? Der holt, also wenn du zum Konzert kommst und du hast keinen Bock, dann der triffst du auf Cengiz und der ist dein absoluter Endgegner. So, der holt dich ab, der holt alles aus dir raus. Die gute Laune, die du gar nicht hast, die holt er zum Vorschein und er hypt dich. So, du kannst gar nicht anders, kommst gar nicht drum herum. So, ne? Und ist ja für mich ist ja auch so mein Energiespiegel, sage ich mal. Bei mir ist es ja auch manchmal so, ich gehe manchmal auch auf die Bühne und denke so, boah, jetzt irgendwie, das rechte Bein ein bisschen schwerer als das
schwierig. Ding,
weiß ich nicht. Und dann kommt der und guckt mich manchmal dann so mit großen Augen an, so richtig böse. Und dann so, oh, okay, scheiß drauf, das ist jetzt quasi der visuelle Tritt in den Arsch, den ich jetzt vielleicht mal kurz brauche. Und dann entfachen wir zusammen einfach so eine ganz tolle Wechselwirkung an Energie. Genau.
Das heißt, das ist du hast
und
gesagt,
er ist mein Bro neben mir.
Wollte ich gerade sagen, ihr seid auf Augenhöhe, das ist,
der macht
das
Grafik,
merkt man
der
auch
macht,
so.
Der macht auch super viel so einen Grafikkram für mich und sowas. Also es ist so, ja, Family Business im wahrsten Sinne des Wortes so.
Das heißt, ihr habt euch irgendwann durchs Rappen kennengelernt und er ist so wie so ein Halbbruder. Du hast eben den Begriff Halbbruder oft verwendet.
Ja, genau.
Ist wie so ein Halbbruder
geworden. Ja, eher so ein ganzer Bruder, würde ich fast sagen. Ja. Also nicht fast, auf jeden Fall. Ein Bruder, ohne dass wir dieselben Eltern teilen. Der, ja, also wir haben uns, ich glaube, vor 11 Jahren oder so haben wir uns kennengelernt. Und da gab es auf jeden Fall, wie gesagt, noch mehr so im Rap zu tun auch irgendwie als Backup. Und das hat sich so... über die Jahre einfach so eingegroovt, dass wir uns einfach so unfassbar gut verstehen, auch vor allem neben der Bühne. Und ja, beste Freunde sind einfach,
okay, das
die alles füreinander geben. So.
Gut, geil.
Manchmal muss man mit denen auch um den Deckstein weiterlaufen.
Das weiß ich nicht, ob ich das jetzt machen würde. Ja.
Ja, geil. Du hast das letzte Album.
Ja.
Hieß Schön so, ne?
Ja.
Habe ich richtig auf dem Schirm. Kannst du
vorbereitet?
Ja, nee, das hatte ich tatsächlich schon noch so auf dem Schirm. Sogar die Frage, die war mir von vornherein klar, die jetzt kommt.
Ja.
Kannst du mir mal kurz erklären, wie das Albumcover entstanden ist?
Ja, ich habe auf dem Albumcover, für die, die es nicht wollen, ich übernehme das doch.
Ja, mach das. Du sollst ja reden.
Ich bin spärlich bekleidet bis gar nicht bekleidet und habe nur einen Blumenstrauß vor meinem Intimbereich. So ist das Cover. Und für mich war das Album so ein bisschen das Ding, weil ich da zum ersten Mal auf Songs drauf hatte, die ich wahrscheinlich vor 2-3 Jahren niemals rausgebracht hätte, weil sie mir viel zu intim und persönlich waren. Ne? Das wären dann so Songs gewesen, die schreibe ich irgendwie für mich. Und dann habe ich mein Thema damit gemacht und packe sie danach in die Schublade. So, ne?
Ja.
So, weil ich eben sagte, dafür ist Musik für mich halt einfach auch immer noch da, so als Ventil. Und da gab es jetzt aber ein paar Songs, die ich dann aufs Album gepackt habe, wo ich gesagt habe, boah, für mich ist es harter Tobak und ich mache da schon sehr viel auf von mir. Aber ich dachte, wenn es nur eine Person da draußen gibt, die auch nur 1% von dem fühlt, was ich dabei gefühlt habe, als ich den Song geschrieben habe, dann wäre es eine Schande, den Song nicht rauszubringen. So. Heißt, ich habe mich auf dem Album wirklich so songmäßig sehr nackig gemacht. Ja. Und das wollte ich auf dem Albumcover einfach auch zum einen darstellen und zum anderen auch so unkaschiert. Du siehst so ein bisschen Bauchansatz, Otto-Normalverbraucher, Körperbau. So einfach normalo,
so
einfach auch
ich,
so dieses,
ja.
Ey, schön so, ich bin schön so, wie ich bin. Und diese Werbung für Selbstakzeptanz, die wollte ich da einfach ganz klar auch mit dem Cover irgendwie machen.
Meine Frage wäre auch gewesen, gab es ein Lied von dir, was dir zu ehrlich wäre rauszubringen? Aber das hast du jetzt selber beantwortet, ja. Dass die neue Platte halt, die Platte,
letzte
Album. Gibt es auch als Platte, gibt es auch als Vinyl.
Ne, dass sehr viel von dir ist und das sollte jeder hören. Aber es ist dieses Jahr auch noch ein großes Konzert.
Ja. Tanzbrunnen angesagt.
Ja.
Tanzbrunnen.
Ja. Das größte verrückt. Konzert von Motorist.
Mit Abstand, ja. Ganz schön verrückt, ganz schön absurd.
Und das ist ja das Schöne hier am Ende unserer Reihe. Da wird natürlich auch immer noch gesagt, was steht denn dieses Jahr noch an? Und
ja.
Das ist, wann ist das? Ist wahrscheinlich ausverkauft?
August.
Ne? Nee, nichts ausverkauft. Wir spielen im Tanzbrunnen. Wenn man bisher ausverkauft ist, dann muss schon die halbe Stadt kommen.
Ja, okay, jetzt nach dem Podcast ist das Ding ausverkauft.
Stimmt, okay, kauft euch bitte keine Tickets mehr. Wir haben keine mehr.
Genau, nein. Alles weg.
Nur über uns, Tanzbrunnen. Nur über uns. Letzten 30 könnt ihr noch kaufen. Ihr spielt im Tanzbrunnen.
Ja.
Wann?
Am 21. August.
Okay.
Und das ist schön.
Da bin ich wieder da.
18 Jahre Motoris.
Ah, endlich erwachsen. Endlich erwachsen. Schöne Überschrift eigentlich für das, genau. Für das
Format. Endlich erwachsen, mitten in Sommerferien.
Hey, es sehr gibt gut auch Kuchen, Leute. Also es wird wirklich.
Und du machst, wir haben vor einiger Zeit ja mal hier über das Thema, dass man sehr wenig für Kinder macht. Du machst ja auch ein Kinderkonzert.
Ja, das machen wir einmal im Jahr. Immer.
Das ist auch geil.
Ja, machen wir im Karlswerk. 18.10. dieses Jahr. Bisschen größer als die letzten Male. Beim letzten Mal war ich leider auch körperlich. Es war tatsächlich, das haben wir dann mittags gemacht und abends das Erwachsenenkonzert im Rahmen der Unplugged-Tour. Und es war zum ersten Mal, glaube ich, in meiner Karriere, dass ich kurz davor war, ein Konzert abzusagen, weil ich war.
Fertig.
Ich konnte nicht mehr. Ich kann mich auch ans Kinderkonzert letztes Jahr ehrlich gesagt nicht mehr erinnern.
Krass.
Ich war so krank war ich noch nie. Und das dauert, bis ich sage, komm.
Ja, aber da habe ich dich ja auch. So, ne? Bei der Ehrengarde, bei der Kindersitzung,
ja,
haben wir uns ja gesehen, worauf ja du dann darauf folgend dein erstes Open Air im Unkelbach hattest.
Ja.
Und da muss ich auch sagen, die Kinder sind abgegangen wie ein Zäpfchen.
Ja.
Und das war so mega geil, wie ihr beide diese Kinder im Griff hattet. Das war mega, war richtig gut.
Da sind wir auch wieder, da schließt sich der Kreis der Kategorien. Es gibt einfach keine richtigen Schubladen. Entweder du machst Musik, die irgendwem gefällt, oder du machst Musik, die keinem gefällt, oder gute Musik, schlechte Musik. Und irgendwie, ich sag immer, wenn Musik etwa jemanden erreichen soll, dann wird's passieren. Und dann ist es kackegal, ob du jetzt 6 Jahre alt bist oder ob du 60 Jahre alt bist. Also
wenn
du findest alles bei unseren Konzerten.
Aber wollte ich grad, genau das wollte ich gerade sagen.
Der Unplugged-Tour findest du Menschen, die sind teilweise 60 und die haben den Spaß ihres Lebens. Dann spielst du irgendwie 2 Wochen vorher ein Kinderkonzert, da gehen 5-Jährige auf deine Mucke ab. Also Musik ist universell. Musik ist. Also
wenn du Jugendwörter brauchst, ne, ruf mich an.
Mach ich.
Slay. Kinder, die sind. ich verstehe meistens gar nicht mehr, was sie sagen. Aber ich. Naja. So, wir sind fast am Ende. Wir haben den, sind wieder an unserem Anfangspunkt und sind, glaube ich, so schnell gewesen wie nie, muss ich sagen.
Stunde 10. Ja,
also seid ihr sonst immer länger unterwegs?
Ja, schon,
Jungs, mal. Die waren sehr am Keuchen und da haben wir durchaus länger gebraucht. Und dank des Hundes.
Ja.
Ja. Also ich sage nur vielen Dank, dass du da warst.
Danke für eure Zeit.
Daniel hat mit Sicherheit noch ein paar Schlussworte.
Weil das immer so ist, oder was? Ja, genau. Ich danke dir natürlich auch, lieber Mo, dass das geklappt hat. Ich kann nur allen Hörern empfehlen, die noch nie bei einem Konzert von Mo waren, geht einfach mal hin, weil auch euch wird die Musik fesseln und abholen. Es ist sehr, wie formuliert man das? Ja, es ist einfach für jedes Genre und für jedes Alter irgendwie was. Weil ich bin ja jetzt auch keine 17 mehr. Ich habe aber auch viele 17-Jährige gefunden. Ich habe aber auch viele ältere Menschen gefunden. Und mir hat es immer sehr, sehr gut gefallen.
Schön zu hören.
Insofern, alle, die im August, das ist ja schöne Sommerzeit, der Tanzbrunnen ist eine Mega-Location. Und ich kann nur sagen, dann auch noch Mega-Künstler aus der Domstadt, der Torre, der Mr. Torre.
Dos Torres.
ist da, in sein Haus und kommt vorbei. Ich glaube, ich komme auch.
Ja, würde mich freuen. Gut, schön. Okay. Danke für eure Zeit, die Herren.
Alles gut. Klar.
Suki, wie war's? Kannst du auch bellen?
Nee, ne? Nee.
Alles klar, das war's. Bis bald. Tschüss.
Macht's gut. Ciao.
Das war's für heute bei Kölsch, Klüngel und Kamelle. Folgt uns auch auf Social Media, um keine der neuen Folgen zu verpassen. Bis bald, sagen Alexander und Daniel aus der schönen Domstadt am Rhein.